Du siehst in dem Film Bilder von Mode, von Essen, von Landschaft, von Architektur, von Posen vor Gebäuden, von Menschen, die in der Landschaft posieren, die original von einem Influencer heute auf Instagram zu sehen werden. Mhm.
Das ist wieder mal ein berühmter Spiegel, wenn du in der Schule bei einer Interpretation schreibst, dieses und jenes Werk will uns den Spiegel vorhalten als Gesellschaft, kriegst du mindestens eine 3. Der Film hier macht das auch.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Popcorn-Pilger. Hallo Uwe.
Bonjour Fabian.
Ja, heute geht's ins Ancien Regime. Bevor wir aber starten, möchte ich noch ein bisschen Feedback erzählen, was wir bekommen haben. Also wir haben sehr nettes Feedback bekommen auf unsere letzte Folge. Das hätte ich gar nicht gedacht. Wir wurden gelobt für unsere differenzierte Darstellung.
Ich habe es gelesen.
Und
vielen Dank.
Auch, dass wir den ein oder anderen Hörer, die ein oder andere Hörerin darin bestärkt haben, sich den Film jetzt doch nicht mehr anzugucken.
Ja, das ist ja immer nicht unser Ziel. Also wir sind ja immer der Ansicht, vor allem ich vertrete das auch, man muss auch schlechte Filme gucken.
Ja klar.
Denn auch die sagen ja was. Ja.
Wenn man nur gute Filme guckt, dann kann man nachher die guten Filme ja gar nicht mehr erkennen.
Das stimmt. Ja, siehst du. Ja. Außerdem, wie sollte man dann entscheiden, den gucke ich nicht. Dann muss man wieder unseren Podcast hören. Herzlich willkommen. Aber wir geben hier keine Nicht-Empfehlungen. Wir empfehlen immer, jeden Film zu gucken, den wir hier besprechen, auch wenn es manchmal wehtut.
Ja. Ja. Und wir haben ein Feedback bekommen, dass es sehr positiv aufgenommen wird, dass wir uns nicht einen Film raussuchen und uns dann da in diesem Film verlieren, sondern dass wir umgekehrt uns eine theologische Fragestellung oder ein theologisches Motiv aussuchen, jetzt halt aktuell ja zu den 7 Todsünden, und dazu einen passenden Film aussuchen. Also wir haben jetzt ja ein bisschen die Angehensweise umgekehrt.
Ja.
Und das scheint gut anzukommen.
Das ist uns ein bisschen so on the run passiert.
Ja.
Fand ich aber auch sehr gut. Das fiel mir neulich ein, gerade unser großes Thema, die 7 Todsünden. Wir sind bald durch. Jetzt ist schon Nummer 6 dran und ich finde das auch sehr gut, denn im Folgenden geht es durchaus um religiöse Motive, aber das ist nicht das Thema, das wir eigentlich besprechen wollen, sondern eigentlich Völlerei.
Und ein drittes. Wir haben, falls du dich erinnerst, Uwe, und ich glaube, unsere Hörerinnen und Hörer werden sich auch erinnern, letztes Mal ja das etwas schlüpfrige Thema Wollust und der Film 50 Shades of Grey.
Ein gar nicht so schlüpfriger Film.
Und meine Sorge, ob wir nicht zum ersten Mal bei zumindest Apple Podcasts einen Explicit-Hinweis bekommen.
Haben wir nicht, ne?
Haben wir nicht.
Nee.
Wir haben uns ja zusammengerissen, aber wir sind nach wie vor, und darauf bin ich sehr stolz, ein Familienpodcast. Die Popcorn-Pilger, der Podcast für die ganze Familie.
Für die ganze Familie.
Denn meine kleine Schwester, herzliche Grüße, ist vor kurzem das zweite Mal Mutter geworden.
Herzlichen Glückwunsch.
Okay. Und sie erzählte mir, sie saß auf der Couch und machte den Podcast an. Also nicht über die Kopfhörer, sondern über die große Home-Audio-Stereo-Anlage. Beschallte damit das ganze Wohnzimmer. Hatte also ihre erst wenige Wochen alte Tochter auf dem Arm.
Ja.
Und sie sagte, kaum lief der Podcast, war sie instant eingeschlafen.
Onkel Fabian, der klingt einfach so nett. Ja. Und ich bin der Uwe und ich bin auch dabei.
Also man kann sagen, wenn ihr junge Eltern seid und ihr sagt, ich habe zum Podcast hören keine Zeit, weil ich mich um das kleine Kind kümmern muss. Andersrum wird nicht gut raus.
So.
Ja? Quality Time mit Kind und Popcorn-Pilger.
Man muss die Perspektive auch sich trauen, mal umzudrehen, ja.
Also wenn das Kind Einschlafprobleme hat, Uwe und Fabian sind
gerne
für euch da.
Gerne Popcorn-Pilger, ja. Ich lasse mich auch bezahlen und lese dann vor. aus der Bibel oder dem Herrn der Ringe oder sowas.
Was da rumliegt.
Was weg muss, ja.
Auch aus dem Burda-Katalog.
Ja, oder die Inhaltsstoffe von Löwensenf oder so. Ich mache das alles.
Es gibt auch andere gute Senfsorten, Uwe.
Ja, hier ist das so? Naja, gut.
Also, kommen wir zurück zu unserem Thema.
Wenn das Volk keinen Senf, keinen Löwensenf hat, dann soll es halt Bautzner essen.
Mhm. Ja. Mhm. Das ist der braune Senf, ne?
Das ist.
Also, zurück zum Thema.
Ja, ich habe gerade eine kleine Überleitung geschaffen, wie du vielleicht mitbekommen hast.
Völlerei, und wir haben lange überlegt, was nehmen wir für einen Film, denn wir haben im vergangenen Jahr zwei Filme gehabt, die sich sehr gut hätten eignen können.
Tja, für unsere Reihe. Sie schon weg. Ja.
Wir hätten es uns auch jetzt einfach machen können und sagen können, hört einfach unsere Folge zu Das große Fressen nochmal.
Ja.
Und dann hätten wir uns jetzt schön
das zurücklehnen,
in die wieder eröffnete Außengastronomie begeben können. Aber nein, wir sind
wir
unseren
Hörerinnen
unser Publikum, und Hörern treu und wir liefern euch auch an
Popcorn
diesem Wochenende
Pilger Perform.
Eine frische Folge.
Ja.
Marie Antoinette, die Frau von Ludwig dem 16.
So.
Ja, nicht ganz letzte Königin von Frankreich, aber
Zumindest die letzte vor der Ersten Republik.
Ja. So. Und da gibt es einen Film mit Kirsten Dunst, ein Film von Sophie Coppola.
Schau.
Ja. Ja. Von 2000.
Schon bei uns zu Gast gewesen.
Ja. Von 2006.
Mhm.
Und man kann jetzt lange darüber diskutieren, ist das wirklich jetzt angemessen oder nicht, diesen Film sich vorzunehmen zum Thema Völlerei.
Ja.
Es gibt in dem Film unbestritten Szenen, die einen ausschweifenden Lebenswandel zeigen. Mhm. Es geht jetzt also auch nicht nur um den ausschweifenden Konsum von Nahrungsmitteln und alkoholhaltigen Getränken. Es geht auch um ausschweifenden Modestil, ausschweifende Frisur, avantgardistische Frisuren und alles, allem Pipapo, was dazugehört. Und man könnte sich ja einfach machen und sagen, ja gut, das war halt nun mal damals in der Zeit so. Ja? Und als Königin von Frankreich, da musste man representen. Und
allerdings, ja.
Das war dann eben. Aber wir sehen auch, dass das selbst im Film thematisiert wird, dass das für die Verhältnisse der damaligen Zeit schon auch als übertrieben wahrgenommen wird und in der zeitgenössischen Darstellung, wenn man jetzt abseits des Filmes die historische Einordnung von Marie Antoinette sieht, sieht man, dass ihr Lebensstil auch bei Zeitgenossen auf Kritik gestoßen ist. Aber ich will eigentlich was anderes sagen, denn der Film will ja keine historische Akkuratesse abbilden.
Aber sicher nicht.
Was man zum Beispiel an der anachronistischen Musik
die
merkt,
sehr gut gewählt ist.
Sehr gut ausgewählt, aber eben keine zeitgenössische Musik, sondern Musik der frühen 2000er Jahre.
Richtig, ja.
Man sieht auch in einer Szene, das hat bei meiner Frau für Heiterkeit gesorgt, man sieht in einer Szene, wo sie so Schuhe anprobiert, da stehen ein paar Chucks zwischen diesen ganzen Pumps.
Ach, schau.
Ja? Also es geht nicht um die historisch korrekte Darstellung von Marie Antoinette und der Verhältnisse am Versailler Hof, sondern ich würde jetzt mal die steile These aufstellen, Sophie Coppola ging es mehr darum, also diese junge Frau, denn sie wird ja auch erst im Laufe des Films dann erst mal 18.
Genau, ja. Sie kommt an mit 16. Ne?
Und mit ihrem Hang zu gutem Essen und schönen Kleidern und auch viel Glücksspiel ist eigentlich gar nicht die französische Königin von vor 230 Jahren, 240 Jahren, sondern das könnte auch heute sein.
Allerdings.
Und in dem Zusammenhang ist mir eines aufgefallen, was ich sehr erschreckend fand. Und da können wir gleich nochmal drüber sprechen.
Okay.
Wenn man sich überlegt, der Film ist von 2006. Und das berühmte Fotoportal im Internet, Instagram, wird erst 4 Jahre später gegründet.
Ja.
Und du siehst in dem Film Bilder von Mode, von Essen, von Landschaft, von Architektur, von Posen vor Gebäuden, von Menschen, die in der Landschaft posieren, die original von einem Influencer heute auf Instagram zu sehen werden.
Mhm.
Also diese Ästhetik, wie auch diese einzelnen Schuhpaare gezeigt werden, wie diese tollen Törtchen und dieses tolle Essen inszeniert wird, das ähnelt sehr stark der Ästhetik, die wir heute bei Instagram sehen. Und das 15, 16 Jahre später.
Ja.
Ja, und das fand ich schon sehr bemerkenswert. Sophie Coppola hatte das noch nicht, die konnte das noch nicht sehen, dass sich das im Internet so entwickeln würde. Und ich glaube, das ist schon mal auch nochmal ein entscheidender Clou, auf den ich aber dann am Schluss nochmal zurückkommen will. Da musst du mich dann nochmal dran erinnern.
Ja, okay.
Ja?
Ich finde deine Beobachtung sehr treffend und auch ja gar nicht so überraschend, denn in der Zeit, in den 2000ern, hat das Internet, ja, ist gerade in den Haushalten angekommen. Man hat das Modem überwunden und das DSL hat die Haushalte erobert und es war jetzt klar, das ist auf dem Siegeszug. Und das, was dann ja erst später nach dem Film passiert mit Instagram und so weiter, ist ja eigentlich nur die Konsequenz dessen, was passiert, wenn man zum Konsumverhalten der westlichen Welt, aber eben nicht nur der westlichen Welt, wie wir heute gut wissen, die entsprechenden Werkzeuge in die Hand gibt. Und was Coppola hier, finde ich, sehr gut macht, ist eine Art Apologetik für Marie Antoinette machen, denn die wird durchgehend als unsere Protagonistin, als sympathisches Gegenüber dargestellt. Das, was vielleicht unangenehm an ihrem Verhalten ist, kann man alles einfangen damit, ja, kann man ihr abverlangen, dass sie in ihrer Situation die politische Reflexionsfähigkeit hatte, zu sehen, dass da das Volk hungert, kann man ihr abverlangen, dass man die Konsequenzen ihres Konsumverhaltens, dass sie das so durchexerziert. Also wenn, ja, wenn man ihr das abverlangen wollte, dann, und das ist meines Erachtens die Quintessenz dieses Filmes, da müssten wir das auch alle tun. Mhm. Also zum Beispiel bei unserem Konsumverhalten, was Kleidung angeht, wo du gerade die Schuhe und die Chucks und so erwähnt hast. Sind nicht alle von Trigema Mund geklöppelt. So. Das Gleiche gilt für unser Essen. Also siehe gerade die aktuelle Krise, wer bringt es uns? Ja? Unter welchen Bedingungen? Wir machen es trotzdem. Das ist wieder mal ein berühmter Spiegel, wenn du in der Schule bei einer Interpretation schreibst, dieses und jenes Werk will uns den Spiegel vorhalten als Gesellschaft, kriegst du mindestens eine 3. Der Film hier macht das auch. Und besonders deutlich, finde ich, wird das in der Szene, wo Marie mit ihren Hofdamen, und das sind ja dann auch angeheiratete Verwandte, auf diesen Hof geht, da so ein bisschen ländlich sich rauszieht und dann auch trinken die Milch und kuscheln mit den Schafen und sammeln die Blümchen ein und sammeln die Erdbeeren vom Boden. Das ist so ein bisschen der ja in den frühen 2000ern auch beginnende Trend zurück zur Natur und alles so natürlich, das hält bis heute und hat auch seine Extreme, übrigens auch wieder durch Social Media propagiert. Alles ist so schön und so natürlich. Das sind dann die Aufnahmen, die du meinst. Ja, das spricht uns so an. Und in Wirklichkeit ist das auch wieder der Versuch der, also etwas, was man scheinbar verloren hat, zurückzugewinnen, wird ja Jean-Jacques Rousseau wird noch zitiert mit der Zivilisation versus dem Ursprünglichen, was der Mensch vermeintlich verloren hat. Ja, was soll das denn sein? Wir wollen das, was wir zivilisatorisch nennen, nicht verlieren. Also sie in ihrem Fall, ihr die Struktur des monarchistisch-royalistischen, was ihr dieses Leben ermöglicht und wir eben nicht weder die warme Dusche noch den Amazon noch den Lieferando-Fahrerin und so weiter. Das empfinden wir ja als unseren Wohlstand. Und die Vorstellung, darauf verzichten zu müssen, das ist ja eine hochaktuelle Diskussion, die macht auch ein bisschen Angst. Kann das denn die Lösung sein für die Probleme? Wieder, und dann ist diese Rückbesinnung immer nur eine vermeintliche. Das ist dann der Strebergarten hier oder der Einkauf im Biomarkt da und sowas. Mhm. Also Marie ist kein böser Mensch, aber ein verantwortungsvoller Mensch ist sie eben auch nicht.
Ja.
Und das ist die Brücke zu unserer Sünde.
Genau, das ist jetzt die Frage, was brauchen wir, um uns der Sünde der Völlerei zu nähern. Aber genau das war nämlich mein Gedanke, als die da auf diesem, man kann ja sagen, simulierten Bauernhof sind.
Ja, genau. Ja,
das war auch das, was mich dann eben an Instagram erinnerte. Sagte, wir schätzen auf Bildern diese dörfliche und bäuerliche Idylle.
Ja.
Ja, keiner von denen, und Klammer auf, keiner von uns, Klammer zu, hat eine Vorstellung, was es heißt, Erde mit den eigenen Händen zu bewirtschaften und sich um Tiere wirklich zu kümmern.
Ja.
Ja. Aber man hat eben diese schöne Kulisse. Ja. Und das ließe sich dann eben in dem Film dann fortsetzen. So, aber was brauchen wir an dem Film, um uns jetzt der Frage nach der Völlerei zu nähern?
Meines Erachtens erst einmal die Frage, was meinen wir mit Völlerei? Damit meinen wir nicht nur rumsitzen und fressen, Verzeihung, fressen.
Aber auch.
Aber auch, natürlich, sondern das ist vor allem ein Verhalten der Ignoranz. Einmal mehr reiht sich natürlich auch diese Sünde ein in ein Verhalten, das dem Menschen, der es tut, bei sich bleiben lässt. Das ist auch hier wieder der Punkt, ein Nehmen und Aufnehmen und Nehmen und das, was man dann als sozusagen den Ausgleich verstehen würde, ist eigentlich nur Schein. Siehe, 50.000 Lire verspielt Und dann kommt der Botschafter und sagt, also bitte, Euer Majestät, jetzt bleibt fast nichts mehr für die jungen Mütter übrig, also ihre Wohltätigkeit, siehe heute würde man Charity sagen vielleicht, ja, um dann auch zu sagen, ja, ich komme ja einer gesellschaftlichen Verantwortung nach. Ja, ja, dann muss ich meinen Mann mal anhauen, dass der vielleicht diese zusätzlichen Mittel freigibt. Also man sagt nicht, um Gottes Willen, jetzt habe ich das, was eigentlich für die Öffentlichkeit ist,
verzockt,
ja, und versoffen. Nee, da muss ich mal was zusätzlich freimachen. Also man kann sich dann auch nicht zurücknehmen. Man bleibt in diesem Konsumieren, um, und das sagt der Film auch, um die Lücke zu stopfen dessen, was ihr eigentlich fehlt, nämlich auch eine Zwischenmenschlichkeit auf in gewisser Weise Augenhöhe. Das passiert ja nicht. Die beiden, also Louis und sie, sie kommunizieren ja eigentlich auch nicht über das, was sie über Jahre, und das ist historisch, über Jahre wahrscheinlich voneinander ferngehalten hat. Diese Ehe ist erst nach vielen Jahren sich angenähert, wahrscheinlich aus Gewöhnung, das ist schwer zu sagen, da von Romanen bis historischer Fachliteratur gibt es da viel, was die beiden bearbeitet hat. Da bin ich nicht der Vollprofi. Aber dieser Mangel an zwischenmenschlicher Beziehung auch, meine ich, der Mangel an Blick über den Tellerrand, in diesem Fall den Versailler Hofrand hinaus, sorgt für ein reines Bei-sich-Bleiben und völlig zu verlieren, was es eigentlich bedeutet, diese Werte durchgehen zu lassen. Werte, die fehlen woanders. Denn dieser ganze Hofstaat musste finanziert werden, das ist das eine. Und das andere ist, dass der ja auch ein schwarzes Loch war. Zu dieser Zeit, nicht ohne Grund, französische Revolution stand vor der Tür. Zu dieser Zeit haben die Bauern, wir haben gerade von dieser Landidylle gesprochen, die, die wirklich auf dem Land gelebt haben, haben gehungert.
Mhm.
Und zwar ernsthaft. Man hat damals sogar noch die Vorstellung gehabt, jetzt bringen wir den König in die Stadt Paris, kleiner Spoiler, so endet der Film. Wir bringen die jetzt nach Paris und da kommt der Bäcker. So hat man den König dann empfangen in Paris, weil man die Vorstellung immer noch hatte, wenn der König da ist, dann hat er irgendwie Kräfte und kann unser Leid beenden. Denen fehlte Brot, das Einfachste zum Leben. Und die Straßen waren voll mit Leuten, die beim Bäcker anstanden, um sich ein Brot zu holen, während bis zum letzten Tag, als die beiden abgeholt wurden, noch groß aufgetafelt wurde und da Spielbeträge durchgegangen sind, die selbst ein Soldat der französischen Armee zu der Zeit in 2 Jahren nicht verdienen konnte. Also, ouch.
Ja.
Ja.
Ja, aber wie gesagt, es bleibt ja, der Film will ja eigentlich nicht den Absolutismus in seiner Endform kritisieren. Ja. Und das jetzt nochmal zu dem Häkchen, du hast es schon anklingen lassen. Wenn wir uns jetzt vorstellen, da sind, wenn wir jetzt überlegen, 80% oder mehr der Bevölkerung in Frankreich zu der Zeit gehörten dem dritten Stand an.
Ja.
Und waren die, die gearbeitet haben und die Steuern gezahlt haben,
ja,
und den Wohlstand erwirtschaftet haben,
genau,
von dem der zweite und der erste Stand gelebt haben. Ja, also Adel und Klerus.
So ist es.
Und wenn man sich jetzt überlegt, das, was der Film zeigt, also das oberste Viertelprozent, ja, lebt in Saus und Braus auf dem Rücken derer, die es finanzieren müssen, und wir jetzt
eine berühmte Karikatur.
Ja, jetzt genau. Ja. Aber wenn wir jetzt sehen, und deshalb habe ich von Instagram gesprochen, und das ist das, was bei mir dieses ungute Gefühl erweckt hat. Wenn wir jetzt also zumindest in den sozialen Netzwerken uns alle so generieren, als wären wir Könige und Königinnen von Frankreich, weil wir uns die tollen Schuhe fotografieren, das tolle Essen fotografieren, und die tolle Architektur fotografieren, wer sind denn dann die Leute, auf deren Rücken das passiert?
Ja.
Und eben,
die wohnen halt nicht mehr um die Ecke oder in der nächsten Stadt, sondern am anderen Ende der Welt.
Und wenn man sich jetzt noch vorstellt, dass der Film eben von 2006 ist, also bevor es Instagram gab und auch noch bevor diese ganze Wirtschaft, kann man ja sagen, rund um Influencer überhaupt angestoßen wurde. Aus meiner Sicht ist das schon ein visionärer Film.
Das meine ich wohl auch. Ich meine auch, es ist wirklich alles andere als ein Zufall. Solche Inszenierungen passieren in einem Film nicht zufällig. Coppola ist ja auch da sehr versiert. Aber es gibt ein sogenanntes Scharnier in diesem Film. Die einfachen Leute, mal abgesehen von den Bediensteten am Hof, aber die sogenannten Angehörigen des dritten Standes, die sieht man nur 2-mal in dem Film, mehr oder weniger direkt. Einmal, als Marie ankommt, da geht sie durch so eine Gasse von Menschen zum Hof, und einmal, als die Aufständischen sie abholen. Ja, da geht sie wieder durch eine Gasse von Menschen und wird so geleitet auch wieder zur Kutsche. So, und das sind die einzigen Male, wo man Gesichter sieht von anderen Menschen. Und das ist visionär, wie du sagst, insofern, dass am Anfang, wenn dieser Pracht kommt und dieser Wohlstand, das ist immer wie eine Gesellschaft, dieses scheinbare Wirtschaftswundersystem, wenn wir es auf uns mal beziehen, willkommen heißen. Aber es ist natürlich auch ein Obacht, so weit sind wir noch nicht. Wir sind sozusagen immer noch auf dem Peak mit den tollen Perücken und Frisuren und unseren Shapen Bodies, wenn wir da wieder unser Workout gemacht haben und das dann natürlich geteilt haben. Das muss die Welt ja wissen. Aber auch dieses mit der Welt teilen ist ja kein, ich gehe zu einem anderen Menschen und erzähle darüber, sondern das ist auch wieder die Masse, die ich nicht sehe. Also die sind da irgendwo und die schreiben mir auch cool und kommentieren das. Aber die sind dann fern und die sind diesmal überall in der Welt. Also auch hier ist wie in dem Film, ist dieser dritte Stand weg, der scheint keine Rolle zu spielen und ich beschäftige mich mit meinem Zeug und ich kann mir auch sagen, hey, ich bin überhaupt kein schlechter Mensch und guck mal, ich wühle doch mit meinen Händen in den Erdbeeren hier im schönen Hof und so, ja. Ich mein's ja nicht böse, aber das zeigt dann, Obacht, Freunde, wenn ihr so nette Menschen ihr auch seid und so nett eure Workouts auch sind und so weiter, wenn ihr, wir müssen sagen wir, denn das meint ja jeden von uns als König und Königin von Frankreich. Wenn wir weiter so bei uns bleiben, bedenkt, worauf die Revolution hinauslief. Und die frisst immer ihre Kinder. Egal, wer sich dann mal wo sieht. Die Sünde ist da, wo nicht rechtzeitig gesehen wurde. So kann es nicht weitergehen. Und die dann vielleicht mit dem historischen Link, was passiert ist mit der Französischen Revolution, scheiterte an dem Willen dieses Hofes, namentlich mit Louis, rechtzeitig die Dinge zu ändern. Und ganz ehrlich, auch ob König von Frankreich und Navarra oder König der Franzosen, der hätte nie im Elend leben müssen. Aber den Stand zu ändern und auch die Ansprüche, ich bin ja von Gottes Gnadentum und so weiter, das ist eine große Herausforderung. Und Marie Antoinette ist wir alle, die wir in unserer Naivität meinen, ja, was mache ich denn schon? Ich kann ja nichts dafür. Ich habe mir das ja auch nicht ausgesucht. Obacht, sagt dieser Film.
Wenn ich mir was hätte aussuchen können, hätte ich mir was anderes ausgesucht. Ja. Dann hätte ich mir den schwedischen Offizier ausgesucht.
Ja, ja. Übrigens, den hatten wir letztes Mal ja auch, ne? Hast du ihn erkannt? Der schwedische Offizier ist unser Freund aus Shades of Grey. Das war sein erster Filmauftritt.
Guck mal, so schließt sich der Kreis.
Ja, so schließt sich der Kreis. Ja. Die Sünden, das sind seine Filme.
Ja. Ja. Vielleicht noch ein kurzer Aspekt am Ende. Als ich den Film mir jetzt nochmal vor kurzem angesehen habe, habe ich darüber nachgedacht, dass wir aktuell ein Problem haben, aus meiner Sicht, was die Darstellung des Exzesses angeht im Film. Ich hoffe, das führt jetzt nicht zu weit, aber wenn wir uns...
Bin noch gespannt.
Ja, wenn wir uns die ein oder anderen Biopics von Künstlern aus der jüngeren Vergangenheit ansehen. Also ich denke da vor allen Dingen an Bohemian Rhapsody über Freddie Mercury und an Rocketman über Elton John.
Ja.
Die beides eine Sache gemeinsam haben, dass sie den Exzess, das exzessive,
Pianist auch hier,
das exzessive Leben der Künstler, die da dargestellt werden, an den Rand drängt. Es ist so ein bisschen, man will das nicht zeigen. Ja? Obwohl zu einer, und da könnte man jetzt weitlich diskutieren, man auch ja mit einem durchaus einigem an Berechtigung sagen könnte, zu einer kreativen und produktiven Künstlerexistenz gehört auch ein Maß an Exzess dazu. Und wenn man das ausblendet und sagt, das ist so, wir wollen einen familientauglichen Film machen, blendet man eben einen wesentlichen Bestandteil dieser Künstlerexistenz aus. So, und jetzt zurück wieder zu unserem Film. Ich denke, was redet der Fabian da? Quatsch über Musikerfilme.
Ja.
Wir sind doch bei Marie Antoinette. Aber wir sind ja beim Exzess und bei der Völlerei. Habe ich mir gesagt, auch hier bei Marie Antoinette sehen wir Exzesse, sehen wir Momente, in denen Völlerei betrieben wird, in verschiedener Form. Ja. Aber es bleibt, wie du sagst, es bleibt bei sich. Und noch nicht einmal ein kreativer Impuls entsteht daraus.
Ja.
Sondern es bleibt wirklich beim Kreisen um sich selbst.
Ja.
Ja. Und auch eine durchfeierte Nacht führt dazu, dass man mit seinen Freunden einen romantischen Sonnenaufgang sieht. Aber daraus entsteht keine Kunst. Daraus entsteht kein Gedicht oder kein Song oder ein Gemälde. Ja, sondern man kreist nach wie vor um sich. Also ich will damit eine kleine Apologie für den Exzess halten, weil der auch Motor ist für Kultur und für kulturellen Fortschritt, solange man es, das muss man jetzt natürlich sagen, es nicht übertreibt, ja, gut. Darf man jetzt zugestehen, dass ich das jetzt sage? Ja?
Das darf man.
Und das Gefühl, und es ist eben nicht zum Selbstzweck verkommt.
Ist ja unbestritten, niemand würde heute ernsthaft verlangen, Versailles abzureißen, weil das ein Zeichen dieser Epoche war. Des schonungslosen Verschwendens und so. Und dass das so passiert ist, ist ja auch ein Ergebnis der Epoche, die politische Gründe hatte und die mit dem Beginn des Absolutismus auch Probleme gelöst hat, die sehr entscheidend waren. Also die Zeit nach dem Dreißigjährigen Krieg war eine sehr, sehr schwierige Zeit und der Absolutismus hatte darauf eine Antwort und der wurde in der Bevölkerung, sollte man auch nicht vergessen, erst einmal sehr wohl begrüßt. Obwohl sehr schnell die Schulden losgingen und so weiter. Und das, was dann an Kultur geschaffen wurde, die Könige übrigens nicht selber geschaffen haben, das ist, glaube ich, klar, davon haben wir heute auch noch was. Und die wollen wir nicht loswerden.
Muss man nochmal dazu sagen, dass wir heute zum Beispiel in Restaurants gehen und dort an einem Tisch mit weißer Tischdecke sitzen und mit Messer und Gabel essen. Das wäre alles nicht möglich ohne die Königinnen und Könige von Frankreich, beziehungsweise dem nach der Französischen Revolution das Bürgertum sich das zu eigen gemacht hat.
So. Viele, viele Eigenschaften und auch nicht nur Anreden das. Und so weiter, die wir heute noch haben, sind daher. Ich wollte auch noch zu bedenken geben, dass die Aufgabe der Monarchen damals, man denke an unsere Folge über die Serie The Crown, ist als Performanzkultur zu verstehen. Das ist Liturgie gewesen, die auch einen klar theologischen, göttlichen Bezug hatte. Das war deren Aufgabe. Deshalb war die Etikette auch so streng. Die waren in einem permanenten Gottesdienst, wenn man so will, der beinhaltete zwar diese Völlerei, aber der beinhaltete eben nicht selbst zu schaffen, weil das nicht die Aufgabe dieser Figuren war. Also dazu gerne nochmal die Folge zu The Crown sehen. Daher kommen diese Zwänge. Und deshalb kann man auch nicht voll und ganz bis zuletzt das vorwerfen. Aber wie wir gerade sagten, dieser Film will nicht eine Epoche entschuldigen, sondern möchte ein Hinweisschild sein für uns. Denn wir als Gesellschaft verhalten uns, müssen wir ehrlich sein, nicht immer anders als Marie in diesem Film.
Genau, Uwe, das wollte ich sagen, wir verzetteln uns ein bisschen, bevor es noch schlimmer wird. Also, Marie Antoinette ist keine Apologie und auch keine Kritik am Absolutismus und am Ancien Regime, sondern ich glaube, das ist aber deutlich geworden, was wir sagen wollen.
Ja, ich denke wohl.
Es geht um uns, und weshalb wir diesen Film auch so geeignet fanden, eben hier jetzt nochmal über Völlerei zu reden. Uwe, machen wir einen Strich drunter. Wenn es euch gefallen hat, dann sagt es uns. Popcorn Pilger Podcast auf Instagram, auf Twitter sind wir auch, die Popcorn-Pilger, auf Facebook Popcorn-Pilger und alles Wichtige und alle Informationen, alle aktuellen Folgen auf www.popcornpilger.de und wenn ihr kleine Kinder habt, dann spielt den einfach Uwe und Fabian vor in Dauerschleife und ihr habt keine Probleme mehr, mal einen ruhigen Abend für euch zu verbringen.
81 Folgen dauern mittlerweile eine Weile, ne?
In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.
Die Popcorn-Pilger, ein Podcast des katholischen Bildungswerks, produziert von der Medienwerkstatt Euskirchen.